Das Kabel hat einen Wackler.
Mach Gaffer dran.
Die Lampe hält nicht richtig.
Mach Gaffer dran.
Auto fährt gegen eine Mauer.
Mach Gaffer dran.
Frau redet.
Mach Gaffer dran. Gaffer, Gaffer, Gaffer. Gaffer, Gaffer.
Der Musiker beschwert sich.
Mach Gaffer dran.
Wenn Trump wieder twittert.
Mach Gaffer dran.
Wenn dein Soundtrack mies ist.
Oh, mach mal Musik an.
Ach so.
Gaffer, Gaffer, Gaffer.
So, hallo und herzlich willkommen zur inzwischen vierten Folge zu Mach mal Musik an. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie soll das anders sein? Gegenüber sitzt Benny.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Und mir gegenüber, wie eh und je, da sitzt er und glänzt im Neonlichtschein unser Thomas.
Ja, wunderbar. Hey. So, also... Thementechnisch haben wir heute ja eine kleine Umstellung.
Oh je, eine Überraschung.
Ja, nein, Überraschung nicht. Tatsächlich hat es mit unserem Gast geklappt, den wir letztes Mal schon angekündigt haben. Und tada, schon ist er da. Aber bevor unsere Charts zu kurz kommen, Benny, lass uns doch diese Abzweigung kurz nehmen und dann schauen wir mal, was heute so passiert ist.
Ja, ich habe heute entspannt in der Mittagspause mal in die Spotify-Charts reingeschaut, habe tatsächlich den Fehler gemacht, die Top 50 in Deutschland aufzumachen. Und dann ist mir wieder mal schlecht worden.
Oh nein.
Wie üblich.
Das ist ja furchtbar.
Ja, wenn ich auf Platz 1 einen Titel mit dem wunderschönen Namen Rolex sehe und auf Platz 2 immer noch Cherry Lady, dann haben wir gedacht, gut, schauen wir mal wieder ins Ausland. Das ja, war letztes Mal ja sehr erfolgreich. Thomas, hast du denn deinen Spotify-Griff bereit?
Ja, natürlich. Wo soll ich denn hinschauen?
Dann guckst du mal in die Suche.
Ja.
Und dann schlägt dir Spotify die Charts vor.
Mhm.
Vielleicht wollen das unsere Zuschauer live mitmachen. Quasi interaktiv die Charts.
Ja.
Dann ein bisschen nach unten scrollen. Dann gibt es da die Top-Charts nach Land.
Jawohl.
Und jetzt, da musst du jetzt ein bisschen gucken. Ich muss jetzt selber nochmal finden.
Wie weit runter muss ich denn?
So weit, bis da Top 50 Japan steht.
Oh, schade. Dominikanische Republik finde ich auch. El Salvador, Wahnsinn. Finnland.
Das fände ich gut. Also es ist rot.
Hongkong.
Und ich würde mir von dir wünschen, dass du mir Platz 1 bis 5 vorliest.
Ah, Japan. Mhm. Mhm. 1 bis 5. Na, da bin ich ja mal gespannt. Aha. Das ist erschreckend schwierig. Also, weil ich habe leider kein Spotify Premium und es wird mir nur angezeigt, Aimeon auf 1. Ist das richtig?
Das ist richtig.
Ja. Dann kommen, ich würde sagen, Schriftzeichen. Das ist wahrscheinlich der Songtitel. Und als nächstes kommt dann BTS Boy With Love, LUV featuring Halsey.
Das Einzige, was man lesen kann auf in diesen Top Ten so ungefähr.
Und dann kommt wieder Aimon mit Schriftzeichen und auf 4 ist Aimon mit Schriftzeichen. Das ist ja der Hammer.
Was ist denn auf 5?
Ja, Moment, 5. Aimon mit Schriftzeichen.
Und auf 7?
Aimon mit Schriftzeichen.
Und auf 17?
17, wahrscheinlich Rammstein. Nein, einmal mit Schriftzeichen.
Und auf 29?
29, aha, einmal mit Schriftzeichen.
31?
Ja, ich glaube,
ich kann das noch so weitermachen.
Übrigens, aber guck mal, auf Platz 50 ist Camille Bra, wer hätte es gedacht?
Nein, nicht wirklich.
Quatsch. Wollte ich nur kurz schocken.
Also, als ich das heute gelesen habe, dachte ich mir zuerst, okay, wahrscheinlich ist Aimeon ein Füllwort von Spotify, wenn es versucht, japanische Schriftzeichen zu übersetzen und das einfach nicht kann. Tatsächlich ist es aber ein Künstler.
Erstaunlich. Ist es ein Mann oder eine Frau oder ein Etwas?
Da bin ich mir unsicher. Die schauen alle gleich aus. Nein.
Okay, was sagt denn Wikipedia, was wir hier haben?
Singer-Song, die sind sich uneins. Singer-Songwriterin.
Gut.
Genau.
Ist doch schön.
Ist schön. Ich hätte es nur gern, vor allem die Schriftzeichen sind so unterschiedlich. Man kann nichts erkennen, aber es ist wohl irgendwie so J-Pop, Rock-Gedöns. Aber das lese ich mir lieber durch als die Texte von Capital Bra.
Ey, das ist ja erstaunlich. Tatsächlich ist Avicii auf Platz 11. Also für einen Toten ist das nicht schlecht, würde ich sagen. Also, gut. Ansonsten, Es gibt ja Neuigkeiten. Entschuldigung, jetzt lass uns mal ganz kurz nochmal Japan beiseite legen. Du hast erzählt, wir haben jetzt noch einen alternativen Hörweg dazu gewonnen.
Ja, und zwar geht es um unsere Playlist. Wir begleiten diesen Podcast ja mit einer Playlist. Die war bisher exklusiv auf Spotify und an dieser Stelle möchte ich mich bei dem Max und seiner sehr guten Band Freinacht bedanken, die und er, der dafür sorgt, dass es uns jetzt auch auf Apple Music zu hören gibt. Er sucht einfach die Playlist Mach Ma Musik in Klammern an. Genau, und da habe ich einen direkten Song von Max draufgepackt, mittendrin. Zieht euch das rein.
Cool.
Danke, Max.
So, aber jetzt Ralf zu dir. Jetzt ist deine große Stunde gekommen. Ich vermute mal, in den japanischen Charts bist du nicht so bewandert, aber was sagst du denn aktuell zur deutschen Chartsituation?
Willst du unseren Gast ohne Ankündigung jetzt einfach so in den Raum werfen?
Naja, seine Expertise zu den Charts hätte ich jetzt einfach abgerufen, noch bevor wir seine Profession vorstellen.
Also ein Cold Opener quasi.
Ein Cold Reinwerfer auf
jeden Fall. Cold Reinwerfer. Schauen wir mal. Lass mal auch mal zu Wort kommen.
Ja, ich suche tatsächlich die Daseinsberechtigung dessen.
Ich bin von Charts, oder?
Von ja.
Oder von ja. Dem Material
in ich finde es gut, dass es irgendwo in einer gewissen Reihenfolge gewertet wird, aber also Wertung, also um etwas zu bewerten, braucht man ja auch einen Wert. Und auf dessen Suche bin ich aktuell.
Ja, wahrscheinlich auf Hörwert wird es rauslaufen, weil auf Spotify werden vermutlich Klicks erstmal ausgewertet.
Und das wird, das sein.
Wird ja generiert
man
von Hörern.
Man kann durchaus in den deutschen Charts erkennen, wer von der Musikindustrie in gewisser Weise gefördert wird und wer nicht.
Okay.
Platz 1 und 2 ist da ganz eindeutig zu erkennen, finde ich.
Läuft es auf eine Verschwörungstheorie hinaus, aller Illuminaten, die steuern
nein,
unsere Charts? Nein,
absolut nicht.
Schade.
Wir brauchen uns doch nichts vormachen. Wir reden von einer großen Industrie, die extrem viel Geld verdienen möchte und dazu Testimonials benötigt.
Okay, aber sag mal, wenn du von Werten sprichst, was würdest du wertmäßig von aktueller Musik gerne in den Top 10 sehen? Gibt es einen Künstler, wo du sagst, oh, der wird aber viel zu wenig wahrgenommen oder
aktuell
kreativen Output, ja, sagen wir mal aus auch 2018.
Irgendwas. Boah, das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Also kommt jetzt einerseits daher, weil ich mich mit Charts sehr, sehr wenig auseinandersetze mit aktueller Musik. Also ich höre halt gern Musik, die gut ist. Und nein, ist wirklich, also oder? Da muss man mir doch zustimmen. Und daher bin ich da tatsächlich sehr wenig bewandert.
Nee, aber jetzt weg von den Charts, also zum Beispiel möchtest du, dass AC/DC jetzt ein Comeback feiert und die sollen eine neue Platte rausbringen und das würdest du dann rauf und runter hören?
Naja, es gibt sicher die ein oder andere Band, wenn die Dinge machen, dann sind die gut und die höre ich mir natürlich auch an. Die tauchen natürlich nicht in den Charts auf, aber... Es gibt sicherlich eine Band, von der ich mir einen neuen Song wünschen würde, die ja eine Band ist, die durchaus lang im Geschäft ist. Aber vielleicht kommt das beim Ohrwurm der Woche irgendwie.
Ah, okay.
Ah, sehr gut. Da wird er schon, wer ist eigentlich dieser Mann, der da jetzt bei uns sitzt und mit uns spricht? Vielleicht sollen wir das an dieser Stelle mal erklären.
Ja, Benni, hau rein.
Werte Hörerschaft. Es ist nämlich folgendermaßen. Bei jeder Veranstaltung, sei es ein großes Konzert, sei es der Auftritt eines Comedy-Acts oder ein Politiker, der eine Rede hält, gibt es viele helfende Hände, die im Hintergrund arbeiten und werkeln und zum Gelingen dieser Veranstaltung beitragen. Und da gibt es immer einen, der ist schuld, wenn irgendwas nicht klappt. Da gibt es immer einen, der wird angeschrien, wenn irgendwas nicht klappt. Da gibt es immer einen, der schreit rum, wenn irgendwas nicht beachtet wird. Und ist an allem schuld und wird von vielen beschimpft. Und genau den haben wir heute hier sitzen. Der hat mit allen möglichen Größen, wen habe ich da, was habe ich gelesen bei den Referenzen? Da war ein, oh Gott, eine Nena, ein Harry G., ein Thomas Gottschalk, OK-One, da bin ich sehr beeindruckt. Lena Meyer-Landrut und so weiter. Die Liste ist unendlich lang. Mit denen hat der allen schon zusammengearbeitet. Und der hockt heute hier und wir begrüßen jetzt nochmal den Ralf. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja. Zugabe.
Also und trotzdem macht ja mein Job Spaß. Es muss einen geben, der es macht und es macht ja auch Spaß.
Wie ist denn die, die offizielle Bezeichnung oder Bezeichnungen? Weil du machst ja da mehrere, du bist ja in mehreren Professionen quasi unterwegs. Da gibt es ja bestimmt zwei, dass man sich drunter was vorstellen kann, das geschwollen klingt.
Also das, was ich mache, ist Meister für Veranstaltungstechnik. Das ist tatsächlich ein Beruf, den man erlernen kann. Und des Weiteren bin ich als Tontechniker tätig. Und vielleicht ganz kurz als Anmerkung zu den Referenzen in unserer Branche. Wie du das richtig gesagt hast, gibt es extrem viele Menschen, die dazu beitragen, um ein Event erfolgreich irgendwie durchzuboxen. Und Referenzen haben in unserer Branche relativ wenig Bedeutung. Kommt daher, jeder, der irgendwie mal ein Kabel auf so einer Veranstaltung gewickelt hat oder Bier am Bierausstand ausschenkt, hat dann für entsprechende Menschen gearbeitet.
Okay, jetzt bloß für mich als Laien. Ich meine, ihr kennt euch ja schon ein bisschen. Tontechniker, das kann ich jetzt noch ungefähr mitschneiden. Du mischt Ton ab im Studio oder live. Aber Meister für Veranstaltungstechnik ist ja zum einen, du hast einen Meistergrad, okay, soweit kennt es, glaube ich, jeder, aber Veranstaltungen, ja, also was ist dann in deiner Hoheit, was musst du machen, wofür wirst du hops genommen und so weiter und so fort, bloß mal um das mit...
Ich kann ja mal so einen Arbeitsalltag erklären, oder?
Ja, zum Beispiel.
Nehmen wir eine Konzerthalle, ein Stadion, irgendetwas Großes, dann ist es in der Regel so, es gibt fertige Live-Produktionen, das sind irgendwelche bekannten Bands oder ähnliches, die auf, sagen wir, Welttournee sind und die kommen dann in diese besagte Halle und haben eine eigene Crew dabei, die im Tourbus mitreist, haben einen Produktionsleiter, der im Endeffekt das Ganze irgendwie überblickt, was da so passiert und der ist in erster Linie mein Ansprechpartner. Ich werde gestellt seitens der Halle oder des Stadions, um eben dafür zu sorgen, dass die Dinge, die die Produktion einbringen möchte, nach deutschem Recht und Standard sicher sind. Und da geht es nicht nur um die Dinge, die die einbringen, sondern auch, wie sie sie einbringen. So ein Stadion oder so eine Halle, die ist ja erstmal nackt und leer, da ist ja nichts. Es braucht Personal, was irgendwo Dinge, mit denen man Scheinwerfer aufhängen kann, irgendwie an die Decke anbringt, was die Bühne aufbaut, Dekorationen mit irgendwie einbringt und die müssen alle gewisse Normen und gewissen Vorschriften entsprechen, dass das eben sicher ablaufen kann und halt keine großartigen Katastrophen da passieren können.
Okay, das heißt, du bist in Anführungszeichen, ich möchte jetzt nicht degradieren, aber du bist der Sicherheitsbeauftragte, oder?
Ja. Ja, also. Naja, es ist halt so, eine Produktion, die auf Welttournee ist, die hat einen Haufen Zeug dabei und das spielt irgendwie den ganzen Tag und irgendwer muss gucken, dass das, was die da aufbauen, Hand und Fuß hat und dass das Ganze am Ende für alle sicher vonstatten geht. Und da geht es tatsächlich nicht nur ums Equipment, da geht es auch um das Personal, was vor Ort steht.
Okay, also das auch die Stagehands, whatsoever, also dass die nicht besoffen sind, dass die nicht barfuß arbeiten.
Genau.
Okay, also okay, aber du bist nicht dafür zuständig, dass das, was die Band dem Publikum um die Ohren schallt, dass das gut klingt, richtig?
Nein, absolut nicht.
Alles klar, okay.
Und das ist auch ganz gut so manchmal.
In dem Fall, wenn er als Meister unterwegs ist.
Ja, schon, genau. Aber du bist ja auch eben Tontechniker. Gibt es Doppelbuchungen, dass du auf einer Veranstaltung sowohl beides bist?
Kann ich gar nicht machen. Es gibt Anfragen dafür, aber wenn ich meiner Meisterpflicht nachkommen soll, dann kann ich nicht am Pult sitzen. Das geht auch dahin, beim Einlass passieren irgendwelche Dinge, die unvorhersehbar sind. Irgendwer parkt einen Notausgang zu etc. Wenn ich jetzt hinterm Tonpult stehe, schwierig.
Okay, alles klar. Und du hast jetzt gesagt, Hallen buchen dich. Hast du in Anführungszeichen feste Hallen, die dir gehören, in Anführungszeichen, in dein Portfolio oder wechselt das von Veranstaltung zu Veranstaltung?
Es gibt Kollegen, die lassen sich pro Veranstaltung buchen. Sehe ich ein bisschen schwierig an, weil man muss irgendwie ja auch die Örtlichkeiten kennen. Die waren dann vielleicht vorher mal mit einer Tourneeproduktion unterwegs und kennen daher die Hallen. Ich lasse mich von Hallen direkt buchen. Ich habe einen gewissen Stammbaum an Konzerthallen, Veranstaltungsräumen und die buchen mich. Und da gibt es natürlich auch eine gewisse Größe, ab wann der Meister für Veranstaltungstechnik interessant wird.
Okay, und gibt's auch, also was ich jetzt noch nicht ganz verstehe, es gibt ja Produktionen, ich sag mal Theater oder so, die spielen da jeden Abend denselben Schmuh, muss dann trotzdem da ein Meister vorhanden sein oder nimmst du das, würdest du es als Meister nur am Anfang der Spielsaison abnehmen, machst Stichproben und gutes?
Das obliegt mir nicht zu entscheiden, denn unser Gesetzgeber gibt es ganz klar vor, die V steht V, ist die Versammlungsstättenverordnung in Bayern, ist unser Werk und die regelt ganz klar, dass bei Großbühnen, das sind Bühnen ab 200 Quadratmeter Szenenfläche oder Häuser, die eine Obermaschinerie haben, das ist in der Regel bei Theatern der Fall, sowie Veranstaltungen, die mehr als 5000 Zuschauer im Publikum haben, ein Meister für Veranstaltungstechnik anwesend sein muss.
Also der müsste quasi bei jedem Auftritt...
Der muss da sein bei Aufbau, Proben, Show und Abbau. Also der ist der Erste, der reingeht und der Letzte, der rausgeht.
Alter.
Okay. Und darf den ganzen Tag Leute anmeckern, die Sachen verkehrt machen.
Ja, muss nüchtern bleiben. Also ich versuche mich da reinzudenken, die Situation ist ja ausweglos. Aber was würdest du sagen, was du lieber machst? Also ich weiß, du verdienst damit dein Geld, aber so.
Ich finde beides gut und ich finde tatsächlich die Abwechslung super. Also du kannst dann einmal als Tontechniker dir tatsächlich irgendwie der Kreativität als Tontechniker widmen und kannst irgendwie einfach einen geilen Sound machen und alle sind happy, Band ist happy, alles ist toll. Und andere Male, das Thema ist, als Meister, das ist ein bisschen eine Berufung, denn wenn man viel auf Veranstaltungen unterwegs ist, dann sieht man viel, was halt eben schief geht und was nicht zulässig ist und da kann man einfach einen Weg finden, Veranstaltungen ein Stück weit sicherer zu machen.
Da bin ich jetzt, da sind wir jetzt tatsächlich bei dem Thema, das mich auch interessiert, was man da so, du hast bestimmt mehr Sachen da schon gesehen, die fragwürdig bis skurril bis zum an Kopf langen waren, was da so passiert ist, sowohl als Tonler als auch als Meister bei diversen Veranstaltungen. Immer wenn es mit Künstlern zu tun gibt, stell dir mal vor, da passieren lustige Sachen.
Ja, tatsächlich, abenteuerlich wird es gern bei Produktionen aus dem Ausland, eher östlich, sage ich mal. Wenn wir da an Zirkus etc. denken, die dann auf Tournee gehen und eben nicht in einem Zirkus spielen, sondern in einer Konzerthalle und ein russischer Artist sich in die Decke, in das Dach hängen möchte und mit einem Spanngurt bewaffnet auf mich zuläuft und sagt, können wir raufhängen? Das passt schon.
Ja, hat immer funktioniert, hat die letzte.
Noch nie was passiert. Immer gut. In Russland, wir trinken einen Wodka. Kein Problem, mein Freund. Genau. Das sind die Geschichten, wo man dann eben ein bisschen drauf achten muss.
Okay, aber... Was machst du dann am liebsten von, oder wo passiert am meisten? Ich meine, du hast Comedians vor der Flinte gehabt, du hast Musiker vor der Flinte gehabt, Zirkus, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht.
Politiker, glaube ich.
Also tatsächlich ist ja dieser Glaube, wie es in so einem Backstage zugeht, ziemlich interessant. Die Leute stellen sich, glaube ich, zum Großteil vor, da wird gesoffen, da geht Koks durch die Nase, Nutten kommen rein und Party ohne Ende. Klassisches Rock'n'Roll. Wenn dem so wäre, dann hätte ja die Halle immer auf, weil da würde ja keiner mehr gehen. Tatsächlich kommt es natürlich auch vor. Also es ist ja nicht an den Haaren herbeigezogen, aber das sind vielleicht 10% oder 5 vielleicht. Der Rest ist in so einem Backstage ziemlich langweilig tatsächlich. Und es ist egal, ob es Comedians sind oder Rockbands. Und interessant bei Comedians ist auch, die sind super nette Leute, wirklich super lustig, aber privat total langweilig. Also ich breche da jetzt eine Lanze und vielleicht ist es nicht gut, wenn ich das erzähle, aber ganz normale Leute wie jeder andere auch. Und man sitzt dann da im Backstage und trinkt durchaus mal das ein oder andere Wasser, um sich auf den Gig vorzubereiten.
Das ist spannend.
Ja, das ist die Realität, die leider keiner hören möchte. Es gibt natürlich auch Situationen, da wird dann die Produktionsleitung oder der Tourmanager herbeigerufen, weil 20 Gramm Weintrauben zu wenig da sind. laut Bühnenanweisung müssten das dann 100 Gramm sein und es sind nur 80. Und dann wird noch ein Runner losgeschickt, der nochmal 100 Gramm rote Weintrauben kauft an irgendeiner Tankstelle nachts um...
Kernlos,
keine wichtig. Ahnung. Die dann nicht konsumiert werden. So gewisse Star-Allüren sind da durchaus ab und an da. Lustig finde ich an der Aktion immer nur, das sind alles irgendwo... die haben alle ihre Daseinsberechtigung, die verdienen alle einen Haufen Geld und spielen auch der ganzen Maschinerie Geld ein. Also ich hätte ja meinen Job nicht, wenn es die Leute nicht gäbe, die wegen 20 Gramm Weintrauben einen Aufriss machen. Interessant an der Aktion ist nur, nach, sagen wir mal, 5 Jahren sind die irgendwie nicht mehr aktuell und füllen keine Hallen mehr und dann interessiert es auch keinen mehr.
Aber die Weintrauben holen, die holen das, oder würden auch dem Nachfolger quasi...
Das ist es. Der Weintraubenholer, der kann seinen Job auch in 30 Jahren noch machen.
Genau. Oder vielleicht holt er auch mal veganen Honig, irgendwas Absurdes.
Auch sowas gab's durchaus mit veganem Honig.
Veganer Honig? Wo kommt der dann her?
Ich habe keine Ahnung. War kurz vor Show, aber es musste noch veganer Honig her. Ich habe keine Ahnung.
Aber, also, du hast ja mit Künstlern zu tun... Künstler benutzen ihre Stimme, kennen wir jetzt vom Podcast. Hast du einen Tipp, zum Beispiel warme Milch mit veganem Honig, dass die Stimmbänder nicht verklumpen oder verkleben? Oder
was echt gut ist, Ingwer und Sherry.
Oder also jetzt Brandy. Beides zusammen?
Irgendwie sowas, ja. Super.
Das ist absurd.
Das ist echt super.
Dann hören wir uns alle an wie Joe Cocker wahrscheinlich.
Und tatsächlich sind die meisten Künstler, trotz ihrer langen Bühnenerfahrung, wenn sie denn welche haben, immer noch sehr aufgeregt, tatsächlich. Und daher kommt es auch, dass Tourmanager gern versuchen, Dinge irgendwie zu ermöglichen oder in die Wege zu leiten, die vermeintlich dem Künstler gut tun, der das aber gar nicht fordert. Also zum Teil gibt es da Aktionen, die wollen dann mit nur einem bestimmten Fahrzeug irgendwie vom Flughafen abgeholt werden. Das denkt sich halt der Tourmanager aus, um irgendwie dem Künstler ein gutes Gefühl zu geben. Und der Veranstalter fragt sich dann, wo er jetzt 4 Simner BMW herbekommen soll. Irgendwie. Und der Künstler weiß gar nichts davon. Also,
dem ist es völlig egal. Okay. Also wir haben die skurrilsten Bestellungen durch. Was wäre denn so... passieren da auch eklige Sachen? ich werde das als ja.
Lustige Anekdote. Ganz in meiner Anfangszeit... ich war noch in der Ausbildung, als Tontechniker tätig. Ich habe Fachkraft für Veranstaltungstechnik gelernt und mich da schon in den Tontechnikbereich eingearbeitet. Und gegen Ende der Lehrzeit kam ein Auftrag rein, wir sollten auf eine Yacht, ein größeres Boot. Ein Veranstalter macht so eine Clubbing-Party irgendwie und wir bauen 1, 2, 3 Anlagen in ein paar Locations auf und betreuen das Ganze. Das Ganze ist irgendwie auf dem See und dieses Boot bleibt da 4 Tage und man kann da nicht runter. Als wir dann da waren, erfuhr ich, dass es sich um ein Swingerboot handelt. auf dem nur Swingergäste sind.
FKK-Pflicht natürlich, für alle.
Ja, wir durften uns da drumherum drücken.
Schade.
Aber da passieren durchaus eklige Dinge und skurrile Dinge. Es gab verschiedene Areas. Es gab Areas für Homosexuelle, es gab Areas für Heterosexuelle, es gab DJs. Und ich sage mal so, wenn da in der ein oder anderen Area eine Anlage ausfällt, ja, dann... lost mal aus, wer da jetzt hin muss.
Waren die DJs den Areas angepasst?
Nee, die waren auch normal. So ach, die waren aber die Leute, also auch die Leute wirklich super lieb, super nett, die haben das bewundert, dass wir so einen Job machen können. Und ist halt nicht schön, das Equipment danach auch irgendwie zu reinigen, gell?
Moment, aber es war am Ende deiner Ausbildung, warst du da schon über 18 überhaupt?
Ja.
Ah, okay.
Es ist sehr schwer, die Ausbildung zu machen, wenn man keine 18 ist, weil man braucht einen Führerschein. Das ist eigentlich essentiell in unserem Job. Ja, genau. Ja, und wie gesagt, das Equipment dann zu reinigen, interessant. Es gab auch ein Live-Act an dem Abend. Man kann sich das drumherum vorstellen. Im Endeffekt wurde ein Orgasmus mikrofoniert. Also eine Dame wurde mikrofoniert, die einen Orgasmus hat oder vortäuscht.
Moment, was hat die denn als Jobbezeichnung?
Ich glaube, es war nicht ihr Beruf. Also sie war halt Teilnehmerin des
Achso, ich dachte, das ist ein gebuchter Act.
Des lustigen Treibens. Das ist eigentlich ganz gut an der Stelle.
Was nimmt man da für ein Mikro? So ein Clip-Mikro?
Ich habe mich für ein DPA-Headset entschieden. Niere war meine Wahl irgendwie und dann ging es los. Threshold aufpassen, weil beim Kompressor, da passiert ziemlich viel.
Ja.
Aber, ja.
Moment, mikrofoniert man da, ich sag mal, den Kopfbereich oder?
Ja. Also der Orgasmus wird ja, also kommt ja aus dem Mund, also der Ton dafür.
Ach dieser, yeah, okay. dieser Ton, okay.
Mhm. Genau.
Ah, okay, aber also eine Pornokreuzfahrt oder es war ja ein See, hast du gesagt, aber seid ihr dann wenigstens runtergekommen während dieser Zeit, weil 4 Tage nicht angelegt worden ist?
Naja, für uns ist es ja wirklich Arbeit noch. Also das ist auch so ein Thema. Vielleicht ist das hier ein ganz guter Punkt, um damit irgendwie das mal in den Raum zu schmeißen. Unser Job ist schon irgendwie immer Konzerte und Halligalli. Aber wie gesagt, also man muss bedenken, im Backstage ist wenig Halligalli. Es ist meistens nicht so spannend. Aber es ist tatsächlich Arbeit. Also wir haben.
Aber habt ihr dann irgendwann Feierabend gemacht und ihr seid mit dem Schlauchboot runtergefahren? Oder?
Nee, wir waren die komplette Fahrt mit dabei und Feierabend war ja nicht, weil es ja 24-7 geht es ja da durch. Also ach, der Scheiße. Ein oder andere schläft halt irgendwann und dann ist der andere wieder wach und also da geht's durch. Und wir haben uns natürlich dann abgewechselt irgendwie mit Bereitschaft und waren halt dann da, um ja das ganze Ding durchzustehen und dann war es zu Ende. Und wie gesagt, der schlimmste Teil war dann die Reinigung des Equipments hinterher.
Also da kann man wahrscheinlich auch mit Kompressor nichts ausblasen an der Stelle, oder?
Da wurde, glaube ich, genug anderweitig geblasen.
Ja, zum Thema die Anerkennung, dass es oder das Bewusstsein, dass es ein Job ist, den ihr da macht. Oder du. Also ich kenne das auch von der Musikerseite her, dass immer wieder Leute auf einen zukommen und die illustresten Fragen stellen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, mit den komischsten Begründungen, die da irgendwie dahinter stecken. Da kann ich mir vorstellen, da ist bestimmt auch ein, zwei Sachen so in der Hinterhand, dass sich Leute bei dir über irgendwelche Sachen beschweren oder dich fragen oder denkst so, wä?
Gut, die das Thema an sich ist ja, wie können wir, ich fange nochmal an. Ich war auf einer Veranstaltung und es war eines dieser Sternchen, die in gewissen Gesangsshows, die im Fernsehen laufen, irgendwie nicht mal gewonnen hat, irgendwie ein bisschen weiterkommen ist und dann den großen Auftritt irgendwie bekommt. Management machte in dem Fall die Mutter und interessant war, das Management hatte es durchaus wichtiger als der Künstler oder die Künstlerin und Soundcheck lief von meiner Seite aus alles ganz okay. Ich meine, gesanglich, ja, hätten wir durchaus tollere Sachen machen können, aber ist okay. Und die Managerin kam dann zu mir ans Pult und also Mutter und meinte, dass das Mikrofon kaputt ist. Und dann sage ich, aber wieso ist das Mikrofon kaputt? Also das ist ein Neumann-Kopf drauf, Sennheiser Funkstrecke, also alles State-of-the-Art-Equipment. Ja, also weil so schief klang das noch nie. Gut, war dann der Punkt, habe ich abgenickt und ja, ich widme mich dem Thema.
Wir kümmern uns drum.
Wir kümmern uns drum, wir machen das für Sie.
Ja. So schief, oh Gott.
Aber kommt dann auch mal... also ich sehe es immer wieder, wenn man ein Bierzelt ist, dann steht ja leider der Tonmann auch im Kreis der Biertrinkenden. Und da kommt dann am Abend schon 1 bis 50 Mal irgendeiner vorbei am Mischpult und sagt dann, oh, das habe ich auch mal gemacht. Oder was macht der Knopf da?
Ja, tatsächlich ist es so, dass ich inzwischen in einer Situation bin, in der ich nicht mehr in solchen Etablissements tätig sein darf, muss. Kann. Nein, ist tatsächlich so, in den Größen, wo wir da irgendwie unterwegs sind, kommt es nicht mehr vor. Also es sind ja auch professionelle Crews, die ja, wie gesagt, auf Tournee sind und professionelle Künstler, die das alles irgendwie machen, um Geld zu verdienen. Da ist das durchaus ein anerkannter Beruf und da passieren auch keine oder seltenst irgendwelche Aktionen, dass da was nicht passt oder irgendwas komisch ist oder irgendwelche Mikrofone kaputt sein oder ähnliches.
Die Lampe blendet.
Die Lampe blendet. Das kommt tatsächlich öfter vor. Also,
das kenne ich
verstehe ich nicht. Warum? Also, für die Laien unter uns. Wir bauen Beleuchtung auf, um den Künstler, die Band, was auch immer da passiert, anzuleuchten, um sie ins richtige Licht zu stellen, sodass sie gesehen werden. Der Saal ist dunkel, alles, was im Licht ist, sieht man. Wenn man sich mit einer Lampe anleuchtet und in diese Lampe guckt, dann wird man geblendet. Wenn man aber nicht mehr in die Lampe guckt, dann ist das Gesicht nicht mehr angeleuchtet. Und dann sieht man den Künstler nicht mehr oder sein Gesicht.
Aber wo ist Künstler und Gesicht?
Jetzt bin ich auch gespannt.
Nein, wir hatten ja in der letzten Folge die Band Rammstein und ich habe ja jetzt gelernt, ganz neu, du bist für den sicheren Aufbau und den sicheren Ablauf einer Show zuständig. Punkt 1, dürftest du Veranstaltungsmeister sein für Rammstein? Punkt 2, könntest du es mit deinem Gewissen vereinbaren?
Ja, natürlich. Rammstein ist eine tatsächlich absolut professionelle Produktion. Also sofort. Ja, gar also keine Bedenken.
Keine Bedenken, nein, dass die ganze Zuschauerschaft nicht abfackelt.
Nein, die haben einen sehr, sehr guten Pyromann dabei. Und der hat es absolut im Griff. Und man muss ja jetzt auch dazu sagen, vor jeder Show gibt es ja eine Abnahme durch die Feuerwehr. Und also braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen. Absolut professionell. Da hätte ich mehr Angst bei einem Bierzelt irgendwie. Okay. Die keine Pyro absolut dabei haben. Nein, ohne. Ja, wirklich so.
Ja, okay. So.
Thomas, hast du noch Fragen? Du hast noch so generelle
Laienfragen. Ja, ich habe mir überlegt, ob wir ins Hobbymäßige oder ins Persönliche abdriften, weil mach mal Musik heißt ja auch Musik machen.
Ja.
Kannst du denn überhaupt ein Instrument spielen oder gibt es eine Leidenschaft dahingehend?
Ich bin Schlagzeuger, tatsächlich. Ja.
Kann ich bestätigen.
Ist Schlagzeug ein Instrument?
Nein, ist ernst die andere Frage ist, Schlagzeug ist ein Instrument, sind Schlagzeuger Musiker? Das ist die entscheidende Frage.
Das lasse ich mir eingehen.
Also sie spielt ja keine Noten.
Doch, wir haben doch auch Noten.
Okay, ich dachte...
Wie sollen wir denn sonst spielen, wenn wir keine Noten haben?
Ja, das weiß ich nicht.
Nein, es gibt auch Noten für Schlagzeug, es gibt nur keine Töne für Schlagzeug.
Ja, guck, da habe ich den Fehler gemacht. Ja. Ja. Seht ihr, deswegen bin ich als Laie gebucht. So, mit wem würdest du denn gerne mal zusammen Schlagzeug spielen?
Mit Joost Nickel, der Schlagzeuger von Jan Delay. Unglaublich guter Mann.
Okay, wäre das realistisch? Ich meine, Jan Delay mit seiner Crew macht einen Auftritt hier in der Region. Du bist da gebucht als Tontechniker oder als Meister für die Veranstaltung. Kannst du da in der Aufbauphase hingehen und sagen, hey, ich bin dein größter Fan, lass uns mal 5 Minuten abtrommeln?
Naja, hingehen kann ich das schon und kann das auch fragen. Es kommt natürlich auf ihn an, wie er das sieht. Es gibt durchaus Künstler, die da entspannt sind und sagen, ja klar, hau rein, mach mal.
Okay, ist es so ein dein feuchter Traum, dass sowas mal vorkommt?
Weiß nicht. Da sind wir wieder an dem Punkt, wenn ich für ihn arbeite, dann bin ich ja da, um zu arbeiten und dann bin ich tatsächlich in so einem Arbeitsmodus und denke da auch gar nicht dran. Also überhaupt nicht. Ich finde es dann super, was er so macht und so und wie er das spielt, aber ich, da bin ich, weiß nicht, zu professionell.
Würdest du dir nicht mein Autogramm holen?
Nee. Wenn ich von jedem Künstler ein Autogramm hätte, dann...
Nein, nur die du halt geil findest.
Nee, ohne Schmarrn. Das lässt irgendwann nach. Dieses Künstlergeilheitsgetue, das lässt total nach. Das sind alles nur Menschen, genauso wie wir. Die schneiden genauso ihre Fußnägel und haben Halbmonde in der Badewanne liegen wie wir. Es ist wirklich so. Und die sind alle total entspannt und total nett. Und die reden über private Dinge und die machen das ja, um Geld zu verdienen. Ist ja nicht, dass die in der Früh aufstehen und sagen, wow, geil, heute wieder Schlagzeug spielen. Die gehen genauso in die Arbeit wie wir. Aber ich habe tatsächlich mal auf Mark Schulmans Drumset gespielt, der Drummer von Pink.
Ja, das ist doch mal was.
Das war ein lustiger Zufall.
Ja, gut, Jan Delay, Joost Nickel, das könnte tatsächlich passieren. Du bist, glaube ich, auch für mitunter fürs Zenit in München auch tätig.
Tatsächlich, ja.
Ja, und das wäre eine Halle, wo man vorstellen kann, dass da Jan Delay durchaus mal vorbeischneit.
Ja, ist gut möglich. Da schneiden einige vorbei.
Kannst du Joost mal zusammenscheißen, dass seine Drumcases im Notausgang drin stehen oder so.
Oder sein Drumtech.
Oder sein Drumtech.
Die bauen ja nichts mehr auf in der Größe.
Faule,
ja.
Bären. Hm. Okay.
Ja, aber im Zenit zum Beispiel, warum ist da diese Akustik so Kern schlecht.
Naja, weil es eine alte Industriehalle ist und keine Konzerthalle.
Aber das kann man doch vermutlich klanglich optimieren, sodass man kein Ohrenblut mehr bekommt.
Das kann man durchaus. Da muss man aber viel Geld in die Hand nehmen.
Okay.
Nein, ist wirklich so. Also du kannst nicht über irgendwie Regelungen vom Mischpult die Raumakustik verändern.
Nein, sowieso nicht. Nein.
Um Gottes Willen. Daher kommt das Problem. Also der Raum klingt ja schon nicht allzu gut, wenn man alleine ohne Verstärkung drinsteht und irgendwie mal kurz klatscht, dann die Nachhallzeit sich da zu Gemüte führt und dementsprechend kann man da nichts irgendwie technisch am Mischpult ändern, sondern muss tatsächlich physisch Absorber anbringen etc. pp. Und das kostet alles viel Geld.
Ja, und die ganzen Tonler versuchen es aktuell einfach mit Lautstärke totzuschlagen,
genau. Habe ich den Eindruck. Einfach drüber schieben.
Genau, drüber schieben.
Wenn passt die sind wirklich arm, was sollen die machen? Die werden da in die Halle gesteckt und müssen irgendwas draus zaubern.
Naja, aber ich verstehe den Veranstalter dann an der Stelle nicht, weil da kommen ja wirklich große Namen hin, aus meiner Sicht. Und dann spart man sich aber in Anführungszeichen da die Kohle und zu sagen, okay, dann sorge ich dafür, dass die auch einigermaßen klingen.
Ich vermute mal, weil es 95% der Leuten völlig egal ist, weil es einfach gar nicht raffen, dass das, die sagen vielleicht, ja, es ist jetzt irgendwie laut oder so, aber dass es irgendwie brummig, schepprig und scheiße klingt, fällt sehr, sehr wenigen Leuten einfach auf und damit ist es dem Veranstalter, solange die Halle nicht gemieden wird, weil sie scheiße klingt, sondern trotzdem immer gut voll ist.
Und die Frage ist doch, wäre man als Zuschauer bereit, 10 Euro fürs Ticket mehr zu zahlen, dass es super klingt?
Ich ja.
Ich auch, aber dann fahre ich dahin, wo die Band spielt, wo ich weiß, er klingt
genau. Gut. Genau, ich gehe einfach nicht ins Zenit.
Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel, ich möchte Künstler X sehen, der hat jetzt von mir aus ist der nächste Tour-Date halt zum Beispiel mit Zenit, ja, dann muss ich da halt hinfahren. Ansonsten müsste ich nach Dortmund oder nach Buxtehude, keine Ahnung, wo die spielen, mir da den Künstler anhören. Das ist da halt schwierig, das auch
zeitlich zu managen. Ja, also kann ich durchaus nachvollziehen. Aber das ganze Konstrukt sieht ja so aus, es gibt ja irgendeinen Betreiber der Halle, dem die Halle gehört und der vermietet die. Und dann gibt es einen Veranstalter und der bucht den Künstler und die Halle.
Katastrophe,
ich sehe schon. Und der Veranstalter könnte sich ja auch eine andere Halle buchen, wenn er denn möchte.
Wenn er möchte. Ich bin inzwischen soweit, es gibt also Zenit meidig und zum Beispiel auch die Schleierhalle in Stuttgart, weil die klingt ähnlich nicht toll, vorsichtig formuliert. Und fahre dann lieber halt, wenn ich die Band oder den Künstler unbedingt sehen will, dann fahre ich halt mal, was weiß ich, nach Köln, Frankfurt, Zürich, irgend so ein Quatsch.
Man muss eh versuchen, kleine Gigs irgendwie abzugrasen.
Das macht mehr Spaß.
Viel persönlicher, macht super Spaß.
Okay, wenn du von so einem Gig nach Hause fährst, wo du gearbeitet hast, hast du dann auch manchmal einen Ohrwurm, den du mit nach Hause nimmst?
Ja, kommt aber auf die, also ja, bestimmt. Frag mich jetzt nicht nach einem, ich weiß jetzt keinen. Also von dem Künstler, den ich irgendwie betreut habe, wo dann ein Ohrwurm drin war. Interessant sind Abibälle oder Preisverleihungen für irgendwas und dann kommt immer der gleiche Jingle. Oh, super. Patrof Stellar. Sagt euch das was?
Nein, nee, überhaupt
nicht. Französischer Künstler. Hat nur ein bekanntes Lied, ich weiß leider nicht, wie der Titel heißt, aber das war mal so ein Ewigkeits-Jingle für so eine, ich glaube, das war irgendein Pharmakonzern und die haben irgendeinen Award verliehen mit irgendwas, ich weiß es nicht. Und jedes Mal, wenn einer aufgegangen ist, lief dieses Lied, Wahnsinn. Und ich habe mir tatsächlich, also das Lied nicht gemerkt, aber Patrof Stellar, weil das immer in meinem Laptop als Cue gestanden ist.
Das war aber eine schicke Überleitung von dir, Thomas, muss ich sagen, zur nächsten Kategorie, die da lautet der Ohrwurm der Woche. Unabhängig von Veranstaltungen, Ralf als Gast, hast du hier das Vorrecht, hast du denn gerade einen aktuellen Ohrwurm?
Ja, furchtbar. Also furchtbar guter Song, aber dieser Ohrwurm, echt übel. Earth, Wind and Fire, September.
Oh, geil.
Ich weiß nicht, 71, 76, ich weiß nicht, wie alt es ist. Uralt. Ja.
Oh, Wahnsinn. Oh, geil. Das ist ja toll.
Und dann stehst du in der Früh auf und in der Dusche. Boah, furchtbar.
Den hätte ich aber jetzt aber auch auf dem Abiball verortet, den Song. Dass der da irgendwie
mal gespielt wird. Da läuft lieber so, eher so Holz.
Ja, ich habe mein Holz.
So, oder okay. Holzmichel.
Ja, mit dem werde ich nachher rausgehen, wahrscheinlich mit dem blöden Holz.
Holzi.
Ja,
Sing lieber den anderen.
Benni, hast du denn einen aktuellen Ohrwurm der Woche?
Ich habe mich die Woche tatsächlich ausschließlich von Podcasts ernährt. Deswegen habe ich leider keinen Ohrwurm der Woche, was ich auch irgendwie gut finde, weil die letzten waren alle absolut katastrophal. Aber da der Ralf da ist, können wir ja seinen auf unsere Playlist.
Ach, clever, ballern. Wie du dich der Verantwortung entziehst, du, ja, Schlawiner.
Klar! Aber wie schaut es denn bei dir aus?
Ja, meiner ist ein bisschen komplizierter, weil der war auch situativ. Ich bin in der Früh in die Arbeit gefahren mit meinem Automobil und war auf einer dreispurigen Straßensituation unterwegs, wobei ich die linke Spur befahren habe, in dem Fall die mittlere, um geradeaus zu fahren. Und links neben mir war eine Linksabbiegerspur. Und ich bin also gerade am Überholen. Einer rechts neben mir und links will einer abbiegen. Und ich fahre zwischen den zwei Autos durch und auf einmal fängt der Abbieger an, auszuholen, den Schlenker zu machen. Und ich sehe mich schon eingequetscht werden zwischen den Autos. Und die Millisekunde später habe ich es überlebt. Und dann hat mein Gehirn gleich den passenden Song parat, nämlich Stayin' Alive, Stayin' Alive, ha, 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 Stayin' Alive. Und den hatte ich den Tag über.
Bombe.
Ja,
mega.
So war das. Aus dem Jahr 1977. Ich musste tatsächlich googeln, ich hätte nicht das den Bee Gees zugeordnet.
Sondern?
Einem Künstler aus den 80ern. Ja, also falsches Jahrzehnt und falscher Künstler.
Wem denn? Das hätte mich schon interessiert, wenn du das so geschätzt hättest. Aus dem
Boah, oh, das ist immer schwierig. Oh, nee, fang nicht so an.
Okay. Stayin' Alive ist übrigens der Song, den Sanitäter lernen, eine Herzrhythmusmassage durchzuführen. Das ist genau das richtige Tempo, um irgendwie angeblich Herzrhythmus und Stayin' Alive passt auch super.
Du musst es.
Also das heißt, im Notfallkasten im Auto sollte eigentlich immer so eine MP3 liegen mit Stayin' Alive zu.
Beatmen.
Das ist super, oder?
Ja, ja, super. Das ist gut.
Aber das ist toll, was du da für eine Frage aufgeworfen hast, weil das wäre eigentlich auch wunderbar gewesen für unsere Lieblingskategorie Wahrheit oder Gicht.
Meine Lieblingskategorie.
Und unsere Lieblingskategorie mit Jingle, das wäre jetzt dein Auftritt gewesen.
Achso, Entschuldigung, muss bitte hier Jingle einfügen.
Ah, das ist immer noch gut, der Jingle. Erstaunlich. Benni, was hast du denn uns an Gicht mitgebracht heute?
Ich erzähle nur die Wahrheit, ausschließlich nichts als die Wahrheit, das weißt du ja aus den letzten Folgen. Ist auch toll, ursprünglich wolltest du heute was vorbereiten und jetzt muss ich hier.
Ja, das Problem ist, ich habe es vorbereitet, aber nicht mitgenommen.
Ja, es war also clever.
Halbschuld.
danke, und ich muss jetzt hier meine Geschichte umerzählen. Ja, wie im Intro schon angekündigt, das allermeist benutzte Werkzeug, da kannst du mir vielleicht auch zustimmen, Ralf, ist und immer wieder gern gesehen, ist das Gaffer.
Hm.
Bester Werkstoff.
Hält auch einfach die Welt zusammen.
Genau. Wie die Macht hat eine helle und eine dunkle Seite und hält die Welt zusammen. Folgendes, es gibt ja verschiedene Bezeichnungen für diesen Werkstoff, für dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Klebeband.
Ja.
Der klassische, wie man es jetzt so kennt, ist Gaffer. Das kommt aber ursprünglich von Gaffer. Ist nur irgendwann mal so, weil irgendwelche Tonler, Lichtler, die können alle nicht gescheit reden. Da ist aus Gaffer, ist halt Gaffer geworden. Und Gaffer waren früher die Leute beim Film, die für die Beleuchtung zuständig waren. Die waren also, standen neben ihren Lampen, haben die so eingeleuchtet und waren dann dran gestanden und haben gegafft, was denn in dieser Szene so passiert. Und haben alle ihre Kabel und ihren ganzen Scheiß mit diesem wunderbar Klebeband überall hingeklebt. Und das Klebeband, die wichtige Voraussetzung war, dass es eine matte Oberfläche hatte, damit es kein Licht reflektiert. Und weil die dann immer standen, alles immer so eine Rolle dabei hatten, alles abgeklebt haben, sich neben ihre Lampen gestellt haben und gegafft haben, waren es die Gaffer. Und das war das Gafferband. Und daraus wurde Gaffer.
Puff.
Wahrheit also, oder Gicht?
Matte Oberfläche.
Ich darf nichts sagen, oder?
Du bist der Gaffer-Profi.
Du bist der Profi, ja. Du weißt es vermutlich.
Ja, weißt du es tatsächlich?
Ja, schöne Geschichte, oder?
Ja, also die Frage, die ich mir stelle, ist, ich kenne es ja auch unter dem Namen Duct Tape.
Das ist dann...
Ach, das ist so, die Geschichte hast du auch.
Ich kann dir noch eine anziehen.
Ach so, ja, okay. Ich dachte, es spielt irgendwann eine Rolle. Haha, Rolle. Ich bin mir für keinen zu schade. Nein, okay, also es hat eine, ich glaube, aber es glänzt es nicht. Ich habe es jetzt echt nicht vor Augen. Benni, hast du hier Gaffer rumliegen?
Nö,
natürlich nicht. Letztes Mal war eine Rolle hier rumgelegen.
Ja, es liegt, glaube ich gerade drüben.
Okay. Okay. Wo fange ich an? Also Gaffer hätte ich jetzt eher Leute gedacht, die durch Objektive schauen, also sowieso Kameramenschen. Oder es gibt ja Leute, die vor der Szene die Kameraausrichtung durch einen Sucher steuern. Aber Gaffer mit Licht. Ich hätte sie als Halter bezeichnet oder Lampis.
Das Lampiband.
Lampmenschen.
Okay, wirf mal eine Runde Lampi rüber. Wie klingt denn das?
Nein, nicht das Gaffer. Also, weil es ja von den, ich denke über die Leute nach, weil du sagst, es kommt ja von den Leuten.
Ja, weil die das so oft und viel benutzt haben. Hm.
Wieso heißt denn Tesa Tesa eigentlich?
Weil ich glaube.
Und wieso heißt Tesa Tesa Film?
Genau.
Erstaunlich.
Ist übrigens eine deutsche Erfindung.
Was jetzt, Gaffer oder Tesa?
Tesa. Mhm. Wurde im medizinischen Bereich benutzt. Die wollten da so zur Wundverschließung ein Klebeband und da ist irgendwann der Tesa-Film entstanden. Durchsichtig, egal.
Da hätte ich eine super Geschichte machen können, oder? Kam aus der Filmindustrie, weil die früher mit Schere geschnitten haben. Genau. Und dann gab es ein Tape und es war der Tesa-Film, der das Ganze dann zusammengeschnitten hat. Ob das jetzt Wahrheit oder nicht?
Ja, ich denke bloß drüber nach, weil normale Erfindungen, also wenn ich was erfinden würde, angenommen ich erfinde ein Klebeband, dann würde ich es natürlich das Thomasband nennen, ist ja klar. Weil in jedem Regal, so, oder im Baumarkt. Du gehst zum Mitarbeiter und sagst, Entschuldigung, wo ist denn hier das Thomasband? Ach, der Tommy, der liegt da hinten, so. So die Abteilung, ja, dann wäre ich im Gespräch. Das wäre ja mein, aber Gaffer.
Aber vielleicht gab es das Band ja schon und wurde nur von den zuständigen Gaffern entdeckt.
Ach so.
Und die haben für ihre Verwendung entdeckt.
Aha, also der Gaffer ist in den Baumarkt gegangen, hat sich das Tommy-Band geholt und am Set hieß es dann aber von dem anderen Gaffer, der vielleicht nicht wusste, dass es das Tommy-Band ist, hat dann gesagt, gib mir mal das Gaffer.
Vielleicht.
Erstaunlich.
Vielleicht bin ich gar nicht Manuel Neuer.
Ja, genau.
Okay, also es könnte schon stimmen.
Es könnte. Er hätte Handtoilette, was
ja, jetzt? Ja, ich finde es halt komisch, dass die Gaffer heißen. Aber Moment, wann hast du gesagt, in welchem Jahrhundert, Jahrzehnt reden wir? Wann?
Also im letzten Jahrhundert.
Im letzten Jahrhundert, ja, da hatten die alle komische Namen, also ist bestimmt wahr.
Was sagt Ralf da dazu?
Es war
tatsächlich richtig.
Ja, die hatten Thomas, früher immer komische Namen für alles
genau, Mögliche. Genau, und es geht noch weiter.
Ja.
Also du warst nämlich gerade bei Duct Tape.
Ja.
So, ähnliche Geschichte. Duct Tape ist der englische Begriff für Gaffer. Mhm. Und zwar gibt es auch da zwei Schreibweisen und Sprachweisen. Das eine ist Duct Tape.
Ja.
Das kommt daher, wenn man das Wort Duct übersetzt, heißt es sowas wie Leitung. Also wie eine Kabelleitung oder Kabelführung. Daher Duct Tape. Variante B ist es Duct Tape von Duck, die Ente.
Die Ente, ja.
Weil das Band natürlich so genial und dicht klebt wie ein Entengefieder.
Deswegen Gewalt.
Kann man beides sagen und es ist beides richtig. So, Wahrheit oder Gicht?
Ich habe tatsächlich neulich mal wieder durchgezappt und ich bleibe dann immer auf diesen Verkaufsshows hängen, die mir irgendwas anpreisen wollen.
Und wenn sie jetzt anrufen, bekommen wir eine zweite gratis dazu.
Wup, Tommy ja,
genau.
Der Hot Passer ist da.
Ja, und da haben sie auch gezeigt, also so ein Loch im Wassertank und dann haben die da einfach so ein was auch immer drauf geklebt und dann war es dicht.
Wie ein Entengefieder.
Wie ein Entengefieber. Gefieber. Dieses Entenfieber. Okay, aber das zweite schreibt man D-U-C-T.
T. Duct Tape.
Zwischen dem C und dem T ein Apostroph oder?
Nix, alles zusammen, alles klein.
Wieso denn klein?
Weil die Engländer alles klein schreiben.
Und Duct heißt Leitung.
Ja.
Echt? Mhm. Darf ich mein Handy verwenden?
Du darfst gerne dein Handy da dazu.
Okay, also ich gehe jetzt nicht so vom Thema aus, sondern von der Vorbereitung. Du wusstest nicht, dass du heute Wahrheit oder Gicht machen musst. Dieses Ass ziehe ich jetzt und behaupte, auch diese Geschichte ist wahr, weil du hattest keine Zeit, dir Schmarrn auszudenken.
Ich hatte gerade ein ganzes Gespräch mit dem Ralf Zeit, mir Schmarrn auszudenken, weil ich habe dazugehört.
Das hoffe ich doch, das wäre höflich gewesen.
Ja, aber was sagst du, Wahrheit oder Gicht?
Boah, ich weiß es echt nicht. Ich sag's die Wahrheit.
Ich sag beides ist die Wahrheit, ist ja langweilig, aber es ist die Wahrheit tatsächlich.
Auch das stimmt. Ich traue dir so viel Kreativität nicht zu.
Genau. Und Schritt 3 wäre jetzt gewesen, der ist aber eigentlich zu einfach. Das Wort Panzertape kommt nicht daher, dass man Panzer damit zusammenklebt, sondern dass es alles hält, so stark wie ein Panzer. Daher kommt das Wort Panzertape übrigens. So, jetzt habt ihr alle Begriffe, die mit Gaffer zu tun haben.
Aber ich dachte, bei der Bundeswehr gibt es wirklich noch eine grüne Variante.
Ja, die haben die eine grüne, matt.
Ja.
Matt-grüne Variante, aber die ist auch nicht dafür da, um Panzer zu flicken, sondern es ist einfach nur ein sehr starkes Klebeband, so stark wie ein deutscher Panzer.
Schade. Ich habe mir immer gedacht, ein Schuss, zack, Tape
und
drüber.
Tape drüber und weiter geht's.
Google sicher unterwegs.
Und ab nach
Google sicher. Ab nach Freiburg.
Schwierig.
Muss man ab und zu einwerfen.
Ja, ab und zu, danke, ich weiß, womit ich heute schlafen gehen darf. Ja, genau, das war diese Woche mit Wahrheit oder Gicht. Ihr habt alles toll erraten, die Geschichten waren also scheiße. Aber ihr habt was über Gaffer gelernt, das ist auch schön.
Wir alle. Benni,
ja. Genau, ich habe mir tolle Artikel über Gaffer durchgelesen, war selber erstaunt. Da stand auch was für dieser Film, das war faszinierend.
War der Film, oder?
Das war der Film, hat dieselbe, kommt aus derselben Entwicklungsebene quasi, ja. Tesafilm und Gaffer und so. Aber ja, hey, gut, ist es jetzt endlich soweit.
Ja, du wolltest was vor.
Thomas, ja. Es ist wieder Gehörbildungszeit.
Ja.
Wo waren wir denn letzte Woche stehen geblieben?
Ich war sehr gut. Ich hatte eine Erfolgsquote von, ich würde mal sagen, nahe den 100%.
Nein, 30%.
Nein, überhaupt nicht. Ey, ich war voll gut. Bis am Anfang, bis am Ende, dann hast du mich verscheißern wollen, weil ich wusste gar nicht die Begrifflichkeit von dem Akkord, welchen du spieltest.
Begrifflichkeit von einem Akkord? Was habe ich da gespielt? Einen schlecht griffenden, einen scheiße griffenden irgendwas?
Nein, es war nämlich weder Moll noch Du-Akkord.
Ja, stimmt, das war gemein.
Ja.
Es war ein, ach, da waren wir, stimmt, wir waren bei Terzen.
Korrekt.
Was nämlich einen Dur- oder einen Moll-Akkord tatsächlich ausmacht, ist, du bist Schlagzeuger, du kannst weghören, du kapierst es eh nicht.
Eben. Aber ich kann dir sagen, ob es auf der 1 war.
Ah, ja.
Und wenn du Keyboard spielst, war es definitiv nicht.
Das hängt jetzt davon ab, auf deiner oder auf meiner 1.
Das auch gut. In unserer Band hat jeder eine eigene 1 dabei.
such da eine aus. Also gut, steig mal ganz normal ein. Thomas?
Ja.
Ist das ein Du- oder ein Moll-Akkord?
Ich würde sagen, das ist eine Haustürglocke.
Das ist im Bereich des Denkbaren, aber nicht die Antwort, die ich mir erhofft hatte.
Nein, also es ist eine Dur.
Tatsächlich Dur. Richtig. Ja. Thomas? Du- oder Moll-Akkord?
Das war wieder ein Du-Akkord.
Sehr richtig, Thomas.
Ja.
Der war gemein, weil es war irgendwie scheiße gegriffen.
War das überhaupt ein Akkord?
Ja. Aber wir nehmen den.
Schwierig, ich hätte gesagt, das wäre jetzt der gleiche gewesen. Dann wäre es ja wieder ein Du-Akkord.
Das wäre ja fast langweilig.
Das wäre richtig langweilig.
Nochmal hören. Mhm. Muss jetzt?
Nee, ja. Ist es denn überhaupt eins von beiden? Oder ist es ein drittes?
Ich gebe dir zwei Optionen, A oder B. Und ich werde dich diesmal nicht reinlegen.
Ja, okay.
Du oder Moll?
Okay. Du?
Nein.
Ja, okay.
Das wäre Du.
Mhm. Aha.
Das wäre Moll. Mhm. Ist dir da nicht zum Weinen bei so einem traurigen Moll-Akkord?
Geht. Noch.
Geht noch.
Ja, ja.
Genau, das Schöne, den Unterschied zwischen diesem Dur- und Moll-Akkord ist nur ein Ton. Aus dem wird dieser. Dur-Akkord, Moll-Akkord. Die anderen beiden bleiben liegen. Ja, du kannst auf meine Finger gucken, vielleicht hilft's dir.
Aha, eine schwarze Taste ist im Spiel.
Ja, die gefährlichen schwarzen Tasten. Hast du schon mal was gehört davon, Ralf?
Ja.
Echt?
Gibt es das am Schlagzeug auch?
Gibt es das am Schlagzeug auch?
Nein. Schwarze Tasten, super.
Sind immer gut, gell?
Ja, klasse.
Genau.
Jazz. Würde ich mal einwerfen.
Sind es die Jazz-Tasten? Wieder was gelernt.
Die schwarzen Tasten sind die Jazz-Tasten, ja. Alle anderen, die brauchen wir sonst nie. Genau. Und das nennt man nämlich die sogenannte Terz dieses Akkordes, in dem Fall der mittlere Ton, der über das Geschlecht dieses Akkordes entscheidet, ob er eben Dur oder Moll ist.
Der mittlere, nicht der letzte.
Nein, der mittlere. Oh. Der letzte oben ist immer dasselbe.
Erstaunlich. Ich hätte gesagt, der letzte wäre es gewesen.
Der bleibt liegen. Der oben ist immer dasselbe.
Ja, okay, Geschlechter.
Geschlechter, genau. Dur oder Moll.
Gibt es denn mehr als zwei? Quizfrage.
Ja, aber das würde jetzt zu weit führen.
Gibt es auch diverse?
Es gibt diverse.
Okay, dann bin ich beruhigt.
Diverse, genau.
Wir müssen ja richtig gendern.
Genau. Und Terz waren wir stehen geblieben.
Ja.
Genau, es gibt die große Terz. Die besteht aus einem, zwei, drei, vier Halbtonschritte. Und dann gibt es die kleine Terz. Das sind eins, zwei, drei Halbtonschritte. Kleine Terz, drei. Große Terz, vier. Glaube ich.
Hä?
Wenn ich richtig gezählt habe.
Aber wieso spiele ich denn vier Töne und habe dann eine Terz? Dann ist ja eine Quarz.
Ja, da reden wir von Halbtönen. Ganztöne sind es nur drei.
Eins, aber wenn es halbe Töne sind,
sind es mehr.
Vier halbe sind zwei?
Wie stell, muss man nicht die, stell nicht diese Logik in Frage. Du musst nicht zählen, du musst es hören, Thomas.
Wow. Okay.
Große Terz, kleine Terz.
Also es, Moment, ich fasse zusammen. Es gibt kleine Terzen, die können Dur und Moll sein, und es gibt große Terzen, die können auch jeweils Dur und Moll sein.
Genau. Worauf ich raus will, so ein Dur-Akkord besteht aus zwei Terzen. Eine unten und eine oben.
Ja.
Ein Dur-Akkord hat unten eine große Terz und oben eine kleine Terz.
Aha.
Beim Moll-Akkord ist es genau andersrum. Da ist unten die kleine Terz und oben die große.
Moment, aber so, was hat jetzt nochmal das Geschlecht damit zu tun, wenn du die Terzlänge...
Die Terz entscheidet, ob es ein Dur- oder ein Moll-Akkord ist. Und mit Geschlecht meine ich Dur oder Moll. Das bezeichne ich mal als Geschlechter. Aber das führt jetzt alles, glaube ich, schon
zu weit. Ja, du verwirrst dich. Ja. Also es waren jetzt schon wieder zwei Sachen auf einmal.
Denkst du mir schon. War ich auf der Eins, Ralf?
Ja. Ich fände Quinten noch interessant.
Quinten sind toll.
Machen wir Quinten auch noch?
Das ist eine Quinte. Das ist eine schöne Quinte.
Super.
Ist toll, gell?
Ja.
Klingt super. Mhm. Ist mir auch völlig egal, gibt es kein Dur und Moll bei Quinten.
Das ist ja das Schöne dran.
Spielt keine Rolle.
Jeder, der ein MacBook hat und Musik produziert, verwendet Quinten. Da muss man nicht viel Musiktheorie wissen.
Ja, dann schafft man es ganz leicht auf die Top 50.
Bisschen Autotune drauf.
Und los geht's.
Ja, und die Quintessenz ist, würde ich sagen, das war eine schöne Folge. Und bevor wir jetzt die magische Barriere von einer Stunde knacken, weil der Benni muss ja noch Jingle einfügen, die er nicht vorbereitet hat heute. Und am Ende dieser Folge bleibt uns natürlich nicht nur dem Max Danke zu sagen, sondern vor allem dir, Ralf, dass du den weiten Weg von wo aus auf dich genommen hast?
Augsburg.
Aus Augsburg.
Wunderbar. Ich bin aus Augsburg.
Und
Augsburg.
Ja,
Augsburg.
Ich glaube, mit beiden Namen findet man es auf der Map, auf Google Maps. Ja, und Benni, vielen Dank dir, dass du heute ein Mikrofon mehr aufgestellt hast.
Gerne.
Als
gerne.
Sonst. Genau. Und damit...
Ich kann es tatsächlich stehen lassen, weil wir bei unserer nächsten Aufnahme auch wieder einen Gast haben werden.
Ach du Schreck, schon wieder?
Ja, wir werden über illustre Sachen wie YouTube und solche Sachen reden. Das wird super witzig.
Okay, ja Wahnsinn. Da weißt du wieder mehr als ich.
Habe ich dir eigentlich alles gesagt, aber es ist wahrscheinlich bei den aufgeschriebenen Sachen von Wahrheit oder Gicht.
Verloren gegangen.
Verloren.
Mit dieser schockierenden Nachricht verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal bei Machma Musik in Klammern an.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.